der Bremen Podcast.
Aus dem Herzen der Hansestadt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bremen Podcasts. Heute im Oktober wieder mit mir, meiner Wenigkeit Renate und meinem Co-Host Olaf. Warum ich das Gespräch anfange? Ja, hallo. Ich fange das Gespräch an, denn ich bin sehr gespannt darauf, was Olaf für ein Thema mitgebracht hat. Und das wird er mir heute auch diesmal nicht gleich verraten, wie ich ihn kenne. Ich glaube, er hat da sich überlegt, dass wir es mal ein bisschen anders machen. Aber bevor es richtig losgeht mit der Folge, wollen wir nochmal über den Oktober bislang sprechen. Der Oktober bislang, Olaf, wie war der bei dir?
Da war wieder viel los. Ich war hauptsächlich auf der Bürgerweide, weil Ischer Freimark, ne, der ist ja jetzt und davor war ich auch auf der Bürgerweide, genau genommen in Halle 6 und war auf der Kreativ und Spiel und habe mir dort Brettspiele zu Gemüte geführt. Das ist ja eine Passion und die war jetzt erstmalig als Nachfolgeveranstaltung der Hanse Live, war die Kreativ und Spiel. Da gab es halt auch noch irgendwie Grillgut und Herbstzeit heißt sie, glaube ich. Aber mich hat halt die Kreativ und Spiel gelockt, ja. Da war ich.
Ja, ich kann dir nur mal von meinem Oktoberstart erzählen, denn du weißt ja, in der vergangenen Folge war ich im Café Vinyl und habe da aufgenommen, aber Ich habe gar keinen Kaffee getrunken.
Also, nee.
Okay. Und dann habe ich Besuch gehabt, dann habe ich das Typische gemacht, Besuch aus Hamburg hatten wir. Und dann sind wir mit dem Besuch aus Hamburg tatsächlich an der Weser spaziert, haben immer mal wieder angehalten und dann haben wir aber gesagt, nee, also ins Café Vinyl müssen wir jetzt rein. Und dann haben wir uns da auch reingesetzt, richtig schön und aus diesen ganz alten doppelten Fenstern rausgeschaut auf den Wall und haben da kaffeesiert. Ehrlich gesagt habe ich tatsächlich auch sogar einen Bagel gegessen, aber die anderen beiden haben Kuchen genossen und der Kaffee selber wurde auch von den auswärtigen Kaffeegenießern sehr, sehr als sehr gut befunden. Und witzigerweise, an dem Tag haben wir dann auch noch das zweite Café, was einer der Inhaber eben auch hat, auch besucht. Und zwar das Nun, weil wir dann abends noch richtig schön gemütlich ins Theater Bremen gegangen sind, ins kleine Haus. Und haben uns da eben ein neues Stück angeschaut, die Kopenhagen-Trilogie, ganz tolles, ergreifendes Stück mit nur drei Schauspielerinnen. Denkt man gar nicht, dass das so funktioniert, aber es ist unheimlich beeindruckend. Und ja, ich bin da so richtig im Musik-, Café-, Kulturstrudel in den Oktober gestartet.
Als du eben angefangen hast, dass du gesagt hast, dass du Besuch aus Hamburg bekommen hast, habe ich gedacht, ihr geht bestimmt ins Weserstadion und habt euch das Nordderby der Frauen angeguckt, aber das habt ihr wohl nicht.
Nein,
bis Osterdeich seid ihr gekommen, aber dann seid ihr rechtzeitig abgebogen, so wie es klingt.
Ich habe auch kein Pudding gegessen mit einer Gabel am Deich. Habe ich auch nicht gemacht. Vielleicht probiere ich es mal einfach erstmal zu Hause, ob ich das so, also wie ich das so finde. Und dann denke ich nochmal drüber nach, aber vielleicht, wer weiß. Ich bin allerdings aus Versehen in einen Fußballquiz in der Kneipe hineingeraten, weil ich einfach an dieser Kneipe immer mal vorbeigehe. Und da bin ich mit dem Hamburger Besuch rein und da war gerade Quiz St. Pauli Werder und die Fragen waren so kompliziert, ich habe überhaupt nicht verstanden, wie man darauf antworten kann. Aber da ich da sowieso nicht so tief im Thema bin, beziehungsweise gar nicht, ist das in Ordnung.
Ja, das also, ist ja der Reiz von so einem Quiz, ne? So ein Table-Quiz, ja.
Nee, das ist kein Reiz, wenn du gar nichts weißt. Also so, vielleicht hat man dann trotzdem Glück, wie wenn man jetzt so beim Fußball, beim Tippen mitmacht und irgendwas einträgt und aus Versehen gewinnt. Soll es ja immer mal wieder geben, solche Mythen habe ich schon öfter gehört. Wusstest du eigentlich, dass eine Buchhandlung in der Innenstadt das Gleiche macht, wenn der Deutsche Buchpreis ausgelobt wird, dass die dann auch eine Tipprunde machen, wer in die Vorrunde kommt und wer dann nachher gewinnt und so? Das finde ich ja total witzig, das darauf auch zu beziehen.
Nee, wusste ich nicht.
Ist cool, ne?
Ja.
Könnte man ja beim Spiel des Jahres tatsächlich auch machen, ne?
Da gibt es tatsächlich online jede Menge Spekulationen darüber und Wetten, wer das Ganze macht. Aber das ist dann auch schwierig, wenn du da nicht in der Szene drin bist, dann ist es auch, glaube ich, relativ schwierig, dann herauszubekommen, was das Spiel des Jahres
ist. Naja, so kann. Tipprunde halt, das ist ja auch so ein Zufall dann ein bisschen, ne?
Absolut, ja. Ja. Nee, und ja, in dieser Folge, ja, ich wollte noch nicht zu viel verraten. Ich wollte nur sagen, es geht nach Übersee. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also lass dich doch mal überraschen.
Wir lassen uns total überraschen. Ja, dann ab dafür, ne?
Alles klar. Und bis nächsten Monat, Renate. Mach's gut.
Ja, bis nächsten Monat. Tschüss.
Tschüss.
Willkommen beim Bremen-Podcast und bevor ich meine beiden Gäste vorstelle, muss ich ein bisschen ausholen. Ich war dieses Jahr im Mai in New York und dort war ich mit meiner Familie im Naturkundemuseum und habe dann gedacht, das wäre etwas, was für meine Tochter sicherlich irgendwie ganz spannend ist, das mal sich anzuschauen. Und da sagte sie, Papa, wir brauchen da gar nicht hingehen, das ist doch wie im Überseemuseum. Und ich habe da erstmal gedacht, okay, warum sagt sie das jetzt? Und dann ist mir das sofort klar geworden, dass das stimmt. Und man muss nicht nach New York gehen, um etwas über Naturkunde und auch Handelskunde und so weiter zu erfahren, sondern man kann hier in Bremen das sehr gut im Überseemuseum tun. Und dafür habe ich ganz fantastische Gäste da, Frau Dr. Arndt und Herr Dr. Greim vom Überseemuseum, ihres Zeichens Direktorin und Kurator im Überseemuseum. Habe ich es richtig gesagt?
Genau, und Abteilungsleiter Handelskunde.
Genau, Handelskunde hatte ich eben gerade, genau, Naturhandelskunde und Völkerkunde ist halt auch alles abgebildet im Überseemuseum. Wie wird man eine Direktorin von einem Museum?
Also indem man verschiedene Positionen in verschiedenen Museen innehat und an irgendeinem Punkt des Lebens sich dafür entscheidet, dass man tatsächlich ein Museum leiten möchte. Mhm. Das heißt, mitmachen will bei der strategischen Entwicklung des Hauses, mitmachen will, wohin soll die Reise gehen, dann muss man sich bewerben und wenn man genommen wird, dann fängt man an.
Und das war Ihr Berufswunsch von Anfang an, dass Sie gerne im Museum etwas machen möchten, bis hin halt eben zur Direktion?
Ich wollte gerne ins Museum, ich wollte auch gerne Kuratorin sein, bin auch Kuratorin geworden für die beiden Amerikas am Museum der Kulturen in Basel. Mhm. Und als ich das dann war und auch ein bisschen gemacht habe, habe ich festgestellt, dass es mich extrem reizt, ein Museum auch strategisch voranzubringen. Und das ist nicht die Aufgabe einer Kuratorin, sondern eine Aufgabe der Direktorin. Und daraufhin habe ich angefangen, mich umzuschauen und bin aufs Überseemuseum aufmerksam geworden und auf die offene Stelle, die es hier gab. Und das hat mich sehr gereizt, weil es eben so was Besonderes ist. Oder Sie sagten gerade, wie das Naturkundemuseum in New York, das viel mehr ist als ein Naturkundemuseum. Das Überseemuseum ist mehr als ein ethnologisches Museum. Es ist mehr als ein Museum für Naturkunde, mehr als ein Museum für Geschichte oder Handelsgeschichte. Es ist von allem etwas, das alles zusammen. Und das macht es so besonders und so reizvoll. Und da wollte ich Direktorin werden.
Mhm. Und Sie haben Archäologie studiert, unter anderem. Und sind hier auch in Bremen gelandet. Ich muss die Frage stellen, hat das was mit popkultureller Erfahrung zu tun, dass Sie sich für Archäologie entschieden haben?
Ja, auch. Also natürlich hat man als Kind, war ich sehr von den Indiana Jones Filmen begeistert. Und das war dann auch ein Grund, warum ich danach Archäologie studiert habe. Wobei ich mich da so auch ein bisschen gegen meine Eltern durchsetzen musste, weil sie meinten, Archäologie wäre eine brotlose Kunst. Ich habe das dann mit Technikgeschichte kombiniert und musste dann doch schnell im Studium feststellen, dass Indiana Jones und klassische Archäologie als Fach und auch in der Feldforschung wenig miteinander zu tun hat. Aber es war trotzdem schön, weil ich in den Semesterferien immer auf Sizilien war und da graben durfte und leckeres italienisches Essen genießen konnte.
Das ist dann wirklich der staubige Part an der Arbeit, also als Archäologe, dass man eben wirklich im Sand mit Pinsel sich bewaffnet?
Ja, das war mehr Surveys, wir haben Entdeckungstouren gemacht über ganz Sizilien und haben nach griechischen Dachziegeln gesucht. Und wenn wir einen gefunden hatten, konnten wir sicher sein, dass da eine griechische Siedlung war. Und das war mehr so die Vorarbeit für die klassischen Grabungen, wo man dann mit Pinseln sitzt. Es war sehr viel Wandern und Tonscherben aufheben und dann katalogisieren. Ja.
Mhm. Aber deswegen habe ich das eben gerade gesagt, der staubige Teil, weil ein Museum ist entgegen aller Vorurteile überhaupt gar nicht staubig, sondern es ist ein moderner und wirklich wissenswerter Ort, ich sehe es an meiner Tochter, die natürlich wahrscheinlich jetzt, weil sie gerade in die Schule gekommen ist, auch einer der Hauptkundschaft im Überseemuseum sein kann. Die findet das total spannend und es ist halt ein sehr lebendiges Museum. Wie Wie entsteht denn so ein Museum? Also wie ist die Ausrichtung geplant? Wie finden Sie Themen für das Überseemuseum?
Also wir schauen bei unseren Themen immer, dass sie für die unsere potenziellen Besucherinnen und Besucher oder die natürlich sowieso schon immer kommen, spannend sind. Und das sind tatsächlich alle Altersgruppen. Also das Überseemuseum wird besucht von Menschen von ganz klein bis kann sich nicht mehr so ganz gut aus dem Haus bewegen, spiegeln wir den Altersdurchschnitt der Bundesrepublik wider. Also wir sind tatsächlich ein Haus, das für Kinder im Alter ihrer Tochter ideal ist, aber eben auch für ganz viele unterschiedliche Erwachsene mit unterschiedlichen Interessen, also sehr breit gefächert. Und da muss dann immer für alle was dabei sein. Wir schauen natürlich auch immer, welche Themen sind denn eigentlich gerade die Menschen bewegen und können wir die bei uns zeigen. Und das, was die Herausforderung dabei ist, dass wir immer in die Zukunft schauen müssen. Also unsere Sonderausstellungen brauchen 2 bis 3 Jahre Vorlauf, unsere großen Dauerausstellungen 3 bis 4 Jahre Vorlauf. Das heißt, wir müssen uns immer im Hier und Jetzt fragen, was interessiert denn die Menschen hier in Bremen und umzu in 2, 3, 4, 5 Jahren.
Wie identifizieren Sie solche Themen? Also gibt es quasi ein Gremium, was sich zusammensetzt, oder gibt es halt einfach persönliche Einflüsse, die für die Ausstellung verantwortlich sind?
Beides. Also es ist, wir haben ein Gremium, wo wir das diskutieren, Ideen diskutieren, aber es ist natürlich auch das, was wir in anderen Häusern sehen, was wir von woanders mitbringen. Es ist, sind die eigenen Erfahrungen und es ist der richtige Riecher.
Okay. Und also jetzt haben Sie schon einen Plan für das Jahr 2027, nehme ich an, dass es denn schon Sonderausstellungen gibt. Aber auch die dauerhafte Ausstellung, verändert sie sich auch eigentlich?
Ja, bei uns, und das ist auch das ganz Besondere im Überseemuseum, werden die Dauerausstellungen alle 3 bis 4 Jahre kommt, wird eine neu gemacht. Ist also, wenn man bei uns ins Haus kommt, hat man einerseits natürlich Sonderausstellungen, aber eben alle paar Jahre einen ganz neuen Dauerausstellungsbereich. Und da haben wir ja dieses Jahr gerade eröffnet den Blaue Kontinent, Inseln im Pazifik, und sind jetzt schon dran an der nächsten Ausstellung. Die trägt im Moment den Arbeitstitel Fire and Ice und soll im Ende 2027 ihre Tore öffnen.
Okay, und da sind Sie jetzt also jetzt schon mitten in den Vorbereitungen, oder wie sieht die Arbeit aus, um halt die Ausstellung zu erneuern?
Da sind wir seit Januar dran mit dem Projektteam, das Konzept zu entwickeln und jetzt gleichzeitig an der Mitteleinwerbung, weil wir das natürlich auch alles finanziert kriegen können müssen. Und wenn das mit der Finanzierung klappt, und da sind wir natürlich total optimistisch, weil wir sind sehr überzeugt von unserem Projekt, dann werden wir im nächsten Jahr Gestalter mit an Bord holen und dann wird das Ganze auch so, dass es dann ein Gesicht bekommt, damit es dann in 2027 auch gebaut werden kann.
Okay, es wird gebaut und die Exponate werden auch noch irgendwie anders. Wie kommen die Exponate sonst so zum Überseemuseum?
Also bei den Dauerausstellungen sind das ganz viele Sachen, die aus unserem Fundus kommen.
Ja.
Wir kaufen auch immer noch Stücke dazu. Und bei dem Projekt Fire and Ice wollen wir mit indigenen KünstlerInnen zusammenarbeiten und dadurch auch noch Werke entstehen lassen, die dann nur für unsere Ausstellung konzipiert werden.
Das heißt, okay, also die werden dann in Zusammenarbeit mit Ihnen dann gestaltet. Wie stelle ich mir das vor? Also diese Zusammenarbeit beginnt dann quasi mit der Planung der Erneuerung der Ausstellung, oder ist es andersherum, so dass es denn quasi bestimmte Objekte gibt oder bestimmte Kooperationspartner, die eben etwas anbieten, dass sich da quasi etwas Neues draus entwickelt? Oder also von welcher Seite aus wird das getrieben, so eine neue Ausstellung?
Also getrieben wird sie von uns aus, weil wir uns im Museum überlegen, was müsste das nächste große Thema sein. Dann haben wir zum ersten Mal mit der Ausstellung, die jetzt im Erdgeschoss zu sehen ist, unsere Programmatik dahingehend verändert, dass wir von Tag 1 an solche Projekte mit indigenen Kuratorinnen zusammen machen, um auch neue und andere Perspektiven mit ins Haus hineinzubringen. Also auch eben von den Menschen aus den Herkunftsgesellschaften unserer Sammlung, deren Perspektiven auf die Welt, auf unsere Sammlung, auf die Themen, die wir zeigen. Und das tun wir hier auch wieder, weil wir haben eine samoanische Kollegin bei uns am Haus. Und wir haben eine indigene Kunstwissenschaftlerin aus Kanada als Projektmitarbeiterin mit an Bord. Und so hat das Projektteam immer interdisziplinär bei uns Biologen, Ethnologen, Historikerinnen zusammen dieses Konzept entwickelt. Und wir schauen jetzt auch schon, mit welchen Künstlerinnen könnten wir denn für dieses Projekt gut zusammenarbeiten? Wer würde da passen, um mit denen dann, sobald die Finanzierung gesichert ist, ins Gespräch einzusteigen und zu sehen, hätten die denn auch Lust, mit uns zusammenzuarbeiten und Kunstwerke zu entwickeln, die dann tatsächlich einfach nur bei uns zu sehen sein werden.
Und wie ist der Austausch denn mit anderen Museen? Also wenn wir jetzt auf New York schauen, die werden wahrscheinlich keine Planung mit dem Überseemuseum zusammen haben. Oder gibt es das doch? Es gibt ja sicherlich ein Netzwerk, wo sich die Museen untereinander austauschen, was für Themen behandelt werden.
Ja, das gibt auch immer mal wieder den Austausch. Da würde ich einfach mal an meinen Kollegen Herrn Greim geben, weil wir nämlich im Moment ja gerade erst seit Mitte Oktober bei uns eine wunderbare große Ausstellung zum Thema Magie zeigen.
Genau.
Die super gut angelaufen ist und die von woanders übernommen und dann von Herrn Greim überarbeitet wurde.
Genau, was ist denn die Ausstellung?
Ja, die Ausstellung, bitte, handelt das Thema Magie und zwar aus einem globalen Fokus, aus der Vogelperspektive. Und das Konzept stammt ursprünglich vom Museum Toulouse und Lyon. Und das Überseemuseum hat schon einmal erfolgreich mit dem Museum in Lyon zusammengearbeitet bei der Antarktika-Ausstellung. Und dann hat Frau Ahn von dieser magischen Ausstellung erfahren, ist kurzerhand hingereist und hat sich die Ausstellung angeguckt und hat gesagt, genau das ist Thema fürs Überseemuseum, weil wir da auch unsere Abteilungen wiederfinden. Also wir haben naturkundliche Objekte, wir haben völkerkundliche Objekte und wir haben natürlich auch Magie als Schutzzauber, also im Grunde Handel, Geschäft. Und und diese Ausstellung haben wir mit dem ganzen Team an unser Haus, an unsere Objekte angepasst, haben in unseren Sammlungen die Objekte uns angesehen und sie, was wirklich spannend war, einfach mal wieder einen Blickwechsel vorgenommen, was wir regelmäßig machen und einfach mal Objekte angeguckt, was sind denn ihre magischen Eigenschaften. Und wenn man sich jetzt ein naturkundliches Tier vorstellt, nehmen wir einfach mal ein Krokodil, man würde es normalerweise katalogisieren, man würde es einordnen, Größe, Länge, Breite, Höhe, Tiefe. Und so wäre der naturkundliche Zugang und seinen Lebensraum erklären und die Ausstellung ermöglicht, in dem Fall das Krokodil auf seine magischen Eigenschaften anzusehen. Warum gibt es eine Horusstele aus dem alten Ägypten, rund 2500 Jahre vor Christus alt, die man anbeten konnte, damit man auf seinen Reisen eben nicht von Krokodilen angegriffen wird? Und so ist es eine tolle Kombination unserer völkerkundlichen, naturkundlichen Sammlungen.
Okay, das heißt, es geht um Folklore, die global irgendwie Magie darstellen?
Also Folklore würde ich wirklich nicht nennen, weil Magie, so wie wir das aus unserem westlichen oder eurozentrischen Blickwinkel haben, ist Magie auch oft sehr abwertend betrachtet. Mhm. Und das hat aber mit den monotheistischen Religionen zu tun, die jeweils einen Glauben, der nicht in deren Duktus passt, eben als Magie abgewertet wurde oder abgewertet hat. Und dadurch, und das ist es in keinem Fall, weil es sind natürlich oft auch religiöse Praktiken, denken wir an den Schamanismus, die praktiziert werden. Und nein, es ist ein weltumspannendes Phänomen, die Magie, die überall aus unterschiedlichen oder ähnlichen Ursprüngen entstanden sind. Also man hatte eine Vorstellung und irgendetwas muss es geben und man wollte das eigene Schicksal vielleicht auch ein bisschen beeinflussen. Und das ist eben das Spannende, dass wir das wirklich überall auf der ganzen Welt verteilt, dieses Phänomen haben und uns damit eigentlich eint und weniger Trend. Also ist Magie ein einendes Bindeglied in der Kulturgeschichte der Menschheit.
Sie sind Kurator für diese Ausstellung. Das heißt, wenn ich jetzt das gerade richtig verstanden habe, vor 2-3 Jahren haben Sie mit der Planung dieser Ausstellung angefangen. Was waren denn die ersten Schritte, die Sie gemacht haben da?
Die ersten Schritte. Erstmal habe ich geschluckt, weil es doch ein großes Thema und ein vielfältiges Thema ist. Und dann geht es eigentlich darum zu gucken, was wurde in Lyon und in Toulouse ausgestellt und wie können wir das ergänzen. Und das war für mich, weil ich ja eigentlich Historiker und Archäologe, total spannend, in unsere völkerkundlichen Sammlungen einzutauchen und für mich selber die Batak aus Sumatra kennenzulernen. Die wunderschöne, man kann es nicht anders sagen, wenn ich als Kind mir ein Zauberbuch vorgestellt hätte, wäre es das oder ein Zauberstab, ist es das, da gibt es einfach die Datus, das sind die Schamanen oder religiösen Oberhäupter der jeweiligen Community und die haben einfach, von außen betrachtet ist es fast schon Fantasy und das ist so, so faszinierend. Mhm. Und das gleiche auch die Ainu aus dem nördlichen Teil Japans, die eine sehr naturverbundene Religion haben. Und das war dann auch für mich horizonterweiternd. Und das ist wiederum die Stärke des Überseemuseums, dass wir so einen Fundus an Objekten haben und auf viele möglichen Themen reagieren können. Und selbst mich als quellenlesenden Historiker nachhaltig begeistern und mir ein Grinsen ins Gesicht zaubern.
Mhm. Die Ausstellung begann am 18. Oktober. Das ist jetzt seit der Aufnahme eine Woche her. Ihre Arbeit ist jetzt nicht abgeschlossen oder gehen Sie jetzt einfach zufrieden durch die Gänge und schauen Sie an, dass die Ausstellung quasi für Sie fertig ist? Oder wie sieht jetzt die kontinuierliche Arbeit in der Ausstellung so
also weiter? Ich gehe durchaus zufrieden jetzt durch die Gänge und freue mich, dass das große Projekt in Anführungszeichen abgeschlossen ist, natürlich nicht abgeschlossen. Ich mache im Grunde jeden Tag einen Kontrollgang, ob alles in Ordnung ist, ob die Medien funktionieren, ob für den Wunschbaum alle Bänder da sind. Es kann immer noch Presseanfragen folgen, wobei jetzt natürlich aber die Hauptarbeit auch an unserem Marketing jetzt gerade liegt, die natürlich die Ausstellung weiterhin vermarkten, dass auch immer sehr viele Besucher kommen. Und ich habe heute von unserer kaufmännischen Geschäftsführerin gehört, dass wir schon mal eine erfolgreiche Woche hatten.
Das hatten wir. Und wir machen ja eine Menge Programm. Also es ist viel Veranstaltungsprogramm. Hm. Jetzt fürs nächste halbe Jahr alles zur Magieausstellung. Hm. Und wir genießen im Moment den Erfolg und die gute Resonanz der beiden neuen Ausstellungen, die wir dieses Jahr eröffnet haben. Das ist ja sonst immer eine große Ausstellung, dieses Jahr sind es gleich zwei. Mhm. Und freuen uns einfach daran, dass wir mit diesen beiden Ausstellungen offensichtlich ein Publikumsinteresse getroffen haben. Und deshalb gehen wir mal lächelnd durchs Haus zurzeit, weil einfach die Besucherzahlen sind gut und wir freuen uns einfach an den positiven Rückmeldungen, die wir bekommen.
Ich bin habe einen ganz dicken Eintrag in meinem Kalender, wo Sie gerade sagen, Veranstaltung. Da findet der Dias de Muertos statt, der Tag der Toten, und wird im Überseemuseum zum zweiten Mal gefeiert.
Samstag von 18 bis 22 Uhr am 1. November feiern wir wieder den Tag der Toten zusammen mit der mexikanischen Community hier in Bremen. Wir freuen uns darauf schon alle sehr. Letztes Jahr war ein Bombenerfolg, hat viel Spaß gemacht, das Haus war voll. Da gibt es ein buntes Programm mit vielen Tänzen, mit Bastelsachen, mit Vorführungen im Wettbewerb und auch kleinen Einführungen in den mexikanischen Totenkult, damit man auch weiß, worüber wir alle reden. Das wird viel Spaß machen.
Ja. Wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie das machen? Also ist die Community auf Sie zugekommen, Mensch, hier im Überseemuseum, passt das rein? Oder das war, ich meine, der Tag der Toten wird, es gab einen Disney-Film, der vor ein paar Jahren im Kino war und seitdem ist das hier meinem Empfinden nach in Deutschland so ein bisschen angekommen, dass es halt eben dieses mexikanische Fest gibt. So.
Ja, in dem Fall ist tatsächlich, also wir haben bis jetzt immer zum Tag der Toten immer in der langen Nacht der Museen, ist das meine Aufgabe, immer um Mitternacht eine Abschlusskurzführung zu machen zum Thema mexikanischer Totenkult zur Geisterstunde.
Ich muss dazu sagen, das ist mal die erfolgreiche.
Ja, es ist, ich sage immer, ich mache das jedes Jahr wieder, solange da immer wieder neue Menschen kommen, die das interessiert und es ist tatsächlich immer noch mal proppevoll, was mich sehr freut, weil ich den mexikanischen Tag der Toten ganz hinreißend finde. Ich finde das ein unglaublich schönes und warmherziges Gedenken an die Verstorbenen. Und das ist obendrein auch noch bunt und bis zu einem gewissen Grad ist es auch fröhlich und es gibt viel zu essen und viel zu trinken. Und in dem Fall aber die Frage war ja eigentlich, wieso feiern wir das jetzt im Museum? Und das kam tatsächlich letztes Jahr durch die mexikanische Community, die auf uns zugekommen ist. Da war das eben auch gerade auf ein Wochenende, ob wir das nicht mal so richtig bei uns im Haus zusammen feiern wollen. Und da haben wir auch sofort dazu Ja gesagt. Und der erste Versuch im letzten Jahr war so ein Bombenerfolg, dass wir uns hinterher alle einig waren, das machen wir im nächsten Jahr wieder.
Da bin ich mit meiner Familie auf jeden Fall auch. Aber Sie haben eben gerade auch schon das erwähnt, was ich auch noch auf meiner Themenliste habe, nämlich die Lange Nacht der Museen. An der Lange Nacht der Museen kann man beobachten, dass sich die Museumskultur in den letzten Jahren, glaube ich, geändert hat, weil ich war beim letzten Mal im Überseemuseum und habe dort Brettspiele gespielt. Da gab es unter anderem eben halt ein lokalen Brettspielgeschäft, was dort Brettspiele angeboten hat, die thematisch zu ihrer Ausstellung eben passten. So. Da merkt man, dass sich die Museumskultur für mein Empfinden geändert hat. Hat sie sich denn geändert oder ist das einfach nur meine subjektive Meinung? Was hat sich, also Sie sind seit 2002 oder 2003 im Überseemuseum?
2002, weil man Brettspiele im Überseemuseum spielen kann, ja, oder was genau. Ist so anders?
Ja, also auch Multimedia-Einsatz und so etwas. Also was hat sich geändert, seitdem Sie die Direktion übernommen haben?
Also das Überseemuseum hat ja eine lange Tradition als ein sehr lebendiges Museum, auch eins, in dem man beispielsweise schon immer auch musizieren konnte. Wir haben ja unser eigenes Gamelan-Orchester im Museum stehen. Wir waren schon immer ein Museum, das sich an die breite Öffentlichkeit adressierte, an die Menschen hier in der Stadt. Das ist eine Tradition, auf der wir aufbauen. Und das, was wir inzwischen ganz groß schreiben, ist, dass wir sagen, das Überseemuseum ist mehr als ein Museum. Die Menschen verbringen in unserem Haus im Durchschnitt 3 Stunden. Das heißt, wahnsinnig viele Menschen verbringen bei uns den ganzen Tag. Und niemand kann sich einen ganzen Tag lang eine Ausstellungsvitrine nach der anderen ansehen, sondern man verbringt seine Zeit bei uns. Man schaut sich auch die Ausstellungen an, man probiert Sachen aus, aber man will vielleicht auch einfach nur mal eine Pause zwischendrin machen. Man kann mit unserer Eintrittskarte so oft rein und raus gehen, wie man will. Man kann aber auch sein Picknick mitbringen und kann an bestimmten Stellen im Museum picknicken, einfach wirklich mal Pause einlegen. Und man kann eben auch an Stationen mal Spiele spielen. In der Langen Nacht der Museen kommen dann eben noch andere, die so Brettspiele machen, wo dann auch ein Mensch sitzen muss, der mit mir spielt. Aber man kann das auch so machen, man kann da einfach was erleben, und zwar eben auch für ganz unterschiedliche Altersgruppen, mal für einen alleine, mal auch als Familie, kann man da unterschiedliche Sachen machen und mit unterschiedlichem Anspruch ist nicht das richtige Wort, sondern je nachdem, wozu ich gerade Lust habe, kann ich mich auf was einlassen, wo ich eine Menge nachdenken muss oder wo ich einfach nur mal meinem Spaß folge.
Machen Sie das denn auch noch? Können Sie noch entspannen im Überseemuseum oder sehen Sie dort nur die Arbeit?
Ich kann auch entspannen im Überseemuseum, weil es tatsächlich ein Lustgewinn ist, da einfach durchzulaufen, und weil es bestimmte Bereiche gibt, die auch, wenn man jetzt gerade denkt, boah, stehe ich unter Strom und unter Stress, dann geht man in unseren Asienlichthof, setzt sich an den Koi-Teich und ist nach wenigen Minuten schon mal in guten Runde runtergekommen. Und wenn man sich über irgendetwas richtig ärgert, muss man eigentlich nur unseren Hareiga-Kopfschmuck aus Neuguinea, das ist diese ganz lange, bisschen wie so ein Gesicht aussehende, 10 Meter hohe Gestell anschauen, und wird mit so viel Gnade angelächelt, dass man nach ganz kurzer Zeit denkt, ach, so schlimm ist es doch alles gar nicht, worüber hast du dich hier bloß gerade so geärgert?
Okay, also der Koi-Teich und die Statue, das sind Ihre Lieblingsorte, wo Sie sich entspannen können, und was ist Dr. Greim, Ihr Lieblingsort im Überseemuseum?
Also mein Lieblingsplatz ist tatsächlich zum einen der Blick aus der Afrika runter auf den Koi-Teich. Das ist für mich nach wie vor so ein schönen Museumsblick wie da, habe ich noch nirgendwo anders auf der Welt gesehen. Das ist für mich Tiefenentspannung, und natürlich auch unsere neue Museumsinsel, weil Bremen hat jetzt ja auch eine Museumsinsel, jetzt zwar Indoor und nicht Outdoor. Und da ist es auch einfach schön, wir haben viele Ruhepole. Und das macht einfach Spaß. Und teilweise trifft man da auch einfach Kollegen, die sich da auch ein bisschen aufhalten und gucken. Und das ist das Schöne bei uns, dass man kann 10, 20 Mal bei uns im Museum gewesen sein, aber man entdeckt immer neue Plätze und Orte. Und das ist, so geht's mir auch. Und ich bin jetzt auch schon im 6. Jahr, glaube ich, am Haus. Ja? Die Zeit rast.
Sie sind beide nicht gebürtige Bremerinnen oder Bremer. Sie sind hier nach Bremen gekommen. Was war denn das Erste neben dem Überseemuseum, was Ihnen in Bremen aufgefallen ist?
Dass es eine sehr grüne Stadt ist. Also es ist, man läuft durch viele Wohnstraßen durch, wo wirklich viel Baumbestand, viel Grün, und man schaut aus den Wohnungen in Grün. Das ist das eine, was mir aufgefallen ist, und dass tatsächlich ganz viele Häuser Balkone oder Terrassen haben. Mhm.
Ist das dann Ihr Wohlfühlort denn neben Ihrer Arbeit, denn, dass Sie sich nach draußen auf den Balkon setzen,
ja,
und entspannen?
Ja, ich halte das ist wirklich wunderbar. Das ist in vielen Städten ist das anders. Mhm. Und das macht hier tatsächlich einen ganz großen Teil der Lebensqualität aus, dass ich auf einen Balkon treten kann und schaue ins Grüne und bin trotzdem mitten im Mang.
Mhm. Und bei Ihnen, wie ist das bei Ihnen?
Also viele würden jetzt sagen, die vielen Fahrräder. Aber da ich gebürtig aus dem Münsterland komme, bin ich die vielen Fahrräder gewöhnt, ja, gewesen. Und habe mich auch direkt heimisch gefühlt, weil wir haben alles mit dem Fahrrad gemacht damals. Heute auch wieder. Was ich besonders schön finde in Bremen, Frau Arndt hat es auch schon ein bisschen gesagt, für mich sind es die Bremer Häuser. Es gibt nichts Schöneres, als durch die Straßen zu fahren und gerade auch entweder im Sommer, weil da leben sehr, sehr viele eben auch zur Straße, sitzen auf ihren kleinen Treppen, trinken ihren Kaffee, man kommt ins Gespräch. Aber auch, was ich besonders schön finde, ich wohne in Schwachhausen, ist mit der Familie zur Weihnachtszeit, zur Adventszeit durch die Straßen zu laufen, durch Georg-Gröning-Straße und so. Das hat was Zauberhaftes. Das ist so ein bisschen, wie sagt man, Freunde von mir, die mich das erste Mal besucht haben in Bremen, das ist irgendwie New York in klein, wo wir die Brücke geschlossen haben. Oder in ganz klein vielleicht.
Wie kommen Sie eigentlich zur Arbeit? Mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn?
Zu Fuß.
Mit dem Rad.
Sehr gut, weil die Anbindung ist ja eigentlich perfekt für das Überseemuseum, ne? Also
ja. Also wir liegen da günstig, deshalb auch die meisten Mitarbeitenden, der ganz kleinste Teil braucht ein Auto, die kommen alle entweder mit den Öffis oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
So, einer der zentralen Themen im Podcast ist ja irgendwie so herauszufinden, was die DNA von Bremen ist. Wir haben über das Überseemuseum gesprochen und auch über die Gäste. Was ist denn typisch Bremen für Sie? Also was sind typische Bremerinnen und Bremer, die das Museum besuchen? Was ist so der Lokalkolorit, den Sie besonders bemerkenswert finden als Münsteraner oder Braunschweigerin?
Eine gewisse lässige Toleranz.
Ich glaube, ich habe in Bremen noch nie einen Angeber kennengelernt. Das ist alles... Man hat zwar, man zeigt es aber nicht. Und da ich seit der D-Jugend selber Werder Bremen-Fan bin, liebe ich nach wie vor die Werder-Fankultur. Das Pilgern zum Stadion und das Ganze drumherum, dass wir wirklich einen Verein in der Stadt haben und der von allen gelebt wird und auch in traurigen Zeiten wird im Kollektiv gelitten, aber dann auch der Aufstieg groß gefeiert. Das ist so. Und überall findet man die Werder-Raute, ist ganz schön.
Okay, also wir haben eben von der Kooperation mit dem Museum in Toulouse gesprochen. Wenn eine Delegation aus Toulouse hierher kommen würde oder kommt, was wären denn neben dem Überseemuseum Anlaufpunkte, die Sie von Bremen zeigen würden?
Also was wir immer machen, wenn wir Gäste aus dem Ausland bekommen, egal aus welchen Herren Ländern, dann gehen wir vom Überseemuseum immer in die Innenstadt und zeigen das Rathaus und selbstverständlich die Bremer Stadtmusikanten gehen in die Böttcher Straße und Schnur. Das ist ein Must. Und mit vielen Gästen schauen wir auch noch in den Dom oder die Liebfrauenkirche, wenn wir zu Zeiten unterwegs sind, wo die offen sind. Also wir gehen in Bremens gute Stube und merken immer wieder, wie beeindruckt die Gäste sind, ganz egal, wo sie herkommen. Wenn man diesen Spaziergang gemacht hat, wenn man durch die Wallanlagen kommt, erklären kann, was die Wallanlagen eigentlich sind und wie gut erhalten sie sind. Und dann durch die Sögestraße in die Stadt reinzugehen, in die Innenstadt reinzugehen, das ist immer wieder wunderbar. Das machen wir. Und wenn wir Gäste aus dem Pazifik haben, dann machen wir die Strecke mit der Straßenbahn. Weil Straßenbahn etwas ist, was es tatsächlich im ganzen Pazifik nicht gibt und deshalb immer auf größte Begeisterung stößt.
Mhm. Okay, das klingt nach einer guten Route. Und Überseemuseum, klar gibt es den Eingangsbereich, es gibt Ihre Lieblingsorte, aber wenn jetzt jemand zum ersten Mal zum Überseemuseum kommt, sei es für die Sonderausstellung oder für eine Veranstaltung, was wäre denn der erste Anlaufpunkt, den Sie empfehlen würden?
Die Bremer Museumsinsel.
Wenn ich eine Führung gebe, fange ich immer mit dem Wal im Foyer an, weil das eins der ältesten Objekte ist, was wir im Haus haben. Also nicht vom Alter her, sondern vom Sammlung her. Und das einen schönen Einstieg gibt, weil es sowohl ein naturkundliches Objekt ist, dann weil er gejagt wurde, auch ein handelskundliches Objekt und eben gleichzeitig auch etwas über die Kultur oder die Kulturgeschichte Bremens erzählt. Also das ist so. Und die Baumscheibe. Ich liebe die Baumscheibe. Die Mammutbaumscheibe.
Also jetzt haben wir die Magieausstellung, die aktuell läuft. Die Vorbereitungen laufen für 2027. Gibt es denn schon eine weitere Sonderausstellung, die Sie thematisch anteasern können?
Zwischen Magie und Fire and Ice kommen die Katzen. Wir werden im Winter 26/27 eine Katzenausstellung zeigen.
Okay.
Miau.
Mir auch ein Teil der Stadtmusikanten, also haben wir einen schönen Themenschluss auch mit Bremen gefunden. Frau Dr. Arndt, Herr Dr. Greim, vielen Dank, dass Sie beim Bremen-Podcast zu Gast waren. Wir notieren uns, die Sonderausstellung Magie startete am 18. Oktober und geht noch einige Monate.
17. April 26.
Genau, also ein halbes Jahr. Genau, und am 1. November um 18 Uhr ist der Dias de Muertos als Veranstaltung im Überseemuseum. Der Tag der Toten wird gefeiert. Vielen Dank.
Gerne geschehen.
Dankeschön.
Weitere Kulturtipps, Konzerte, Kino, Lesungen oder Theater findet ihr auf dem Veranstaltungskalender unter www.bremen.de/Veranstaltungen. Interessierte Übernachtungsgäste können sich direkt an unsere Bremen-Profis wenden. Pauschalen, Stadtführungen und Hotels finden sich auf tourismus.bremen.de. Oder ihr ruft unsere Bremen-Profis an. Unter der Telefonnummer 0421 308 0010 erreicht ihr sie. Das war der Bremen-Podcast. Ihr habt Fragen und Anregungen? Schreibt uns via podcast@wfb-bremen.de. Wir freuen uns auch über eine gute Bewertung in deinem Podcast-Player des Herzens. Dieser Podcast wird herausgegeben von der Wirtschaftsförderung Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.